Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Bartel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face to Face.
Let's talk about aesthetics mit Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Bartel. Franziska, wir haben uns heute ja ein sehr heißes Hot Topic sozusagen vorgenommen, nämlich was in aller Munde ist unter diesem Hashtag Ozempic Face oder Ozempic. Wir wollten insgesamt etwas größer auf das ganze Thema Gewichtsmanagement gucken, das sich ja durch die Einführung von diesen Spritzen und durch die andere Wahrnehmung von den Möglichkeiten des Gewichtsmanagements in einer Breite etabliert hat, so dass es gar nicht mehr zu übersehen ist, im wahrsten Sinne des Wortes zu übersehen. Ich hatte den Eindruck, ich bin jetzt gerade von einem kurzen Urlaub zurück und mache dann zum Glück jetzt auch nochmal einen Urlaub. Es gibt optisch so schon weniger übergewichtige Menschen.
Ich bin ja selten im Urlaub, wie du weißt. Deshalb bin ich selbst auch wenig im Bikini und am Strand unterwegs. Aber tatsächlich ist es so, dass ich selbst gemerkt habe, seitdem es die Abnehmspritzen gibt, wie Ozempic, Wegovy, Mounjaro, gibt es auch in meinem Kreis deutlich mehr Menschen, die vorher schon Übergewicht hatten.
Gekämpft haben.
Und tatsächlich sind es in meinem Bekanntenkreis eher die Männer, die diese Spritze genutzt haben und da auch bis zu 20 plus Kilo, also ich kenne einige Fälle, die 20 plus Kilo abgenommen haben. Aber es hat natürlich auch andere Begleiterscheinungen, die einem dann auch ins Auge stechen. Du hast es gerade schon gesagt, Ozempic Face, Ozempic Body, also dass man stark eingefallene Gesichter hat, weil man eben sehr schnell abnimmt in kurzer Zeit.
Genau, oder? Es gehört eigentlich zu dieser Maßnahme, die man grob als diese Rapid Weight Loss Patienten bezeichnet, die wir ja auch früher schon gesehen haben, nach Magenverkleinerungsmaßnahmen, sei es mit dem Ballon oder durch die operativen anderen Verfahren, bei denen die Patienten ja auch einen relevanten Anteil ihres Körpergewichts in sehr schneller Zeit verloren haben. Unter den Spritzen wird ja, Abnehmspritzen hast du es gerade genannt, wird ja im Wesentlichen eine Substanzgruppe subsumiert, diese sogenannten GLP-1-Analoga. GLP steht für ein Glucagon-like-Peptide, das im Darm produziert wird. Das ist ein Stoffwechselprodukt, ein Hormon, das in unserem Körper eine ganz relevante Rolle in dem Insulinstoffwechsel spielt, weil es die Insulinausschüttung reguliert und gleichzeitig aber auch Wirkung auf das Hungergefühl und das Sättigungsgefühl und den Appetit hat.
Wir haben jetzt ja gerade über das deutsche Straßenbild oder Strandbild gesprochen. Du hast gesagt, gerade im Urlaub sieht man ja nicht nur Deutsche, sondern auch andere. Den größten Hype hat ja das Produkt nach wie vor aktuell, glaube ich, über dem Teich in den USA. Wie sieht es denn da aus? Da kommen ja auch diese ganzen Celebrities, die eigentlich gar nicht an Übergewicht leiden und diese Spritze als Lifestyle-Produkt verwenden, wie eine Kim Kardashian oder so, die plötzlich sehr an Gewicht verloren haben. Und daher kommt ja eigentlich auch, sie hat weniger das Problem mit einem Ozempic Face, weil ich glaube, sie lässt sich permanent auch professionell behandeln dabei. Aber da gibt es ganz viele Hollywood-Stars, die plötzlich sehr abgemagert, nahezu krank aussehen.
Weil du gerade sagst, Lifestyle-Medikament, was man ja schon wissen muss, dass es eine Medikamentenzulassung gibt für die drei verschiedenen Präparate, sowohl für Typ-2-Diabetes, also diese spezielle Form der Zuckerkrankheit für Ozempic und für Mounjaro, und dass es dazu eine offizielle Zulassung für die Behandlung von krankhaftem Übergewicht, also Adipositas, und das ist dann auch ganz klar definiert, ab einem Body Mass Index von über 30. Okay. Und was wir sehen bei vielen Hollywood-Stars, wo es dann eben auch so krass auffällt, dass das natürlich auch viele mit einem deutlich niedrigeren BMI nehmen, um einfach so zu optimieren. Und da kommen wir jetzt dann auch gleich zu den ästhetisch sichtbaren Phänomenen, wenn wir mit denen mal anfangen wollen.
Ja.
Es führt ja sehr schnell zu einem relevanten Gewichtsverlust und da geht manche Struktur im Körper einfach auch nicht so schnell mit.
Okay, also das heißt, wenn ich langsamer abnehme, habe ich eine größere Chance, kein super eingefallenes Gesicht zu haben, aber es hat sicherlich auch was mit Veranlagung zu tun.
Das hat mit Veranlagung, mit Alter zu tun, aber die Rückstellkräfte des Gewebes sind natürlich begrenzt und das ist eine Funktion über die Zeit. Das merkst du ja an vielen anderen Dingen auch. Auch so ein Bauch nach einer Entbindung braucht einfach ein bisschen, um wieder in die Form zurückzugehen, weil das Bindegewebe sich einfach erstmal wieder zurechtrückeln muss, wie wir da immer sagen. Und so ist es eben bei so ganz rapid schnellem Gewichtsverlust auch. Das hat man ja bei den bariatrisch-chirurgisch behandelten Patienten
also
auch gesehen,
dass die oft übersetze, bariatrisch-chirurgisch, Magenballon oder
Verkleinerungsoperationen und Magenballonpatienten, dass die ja oft dann eine Bauchstraffungsplastik brauchten, um diesen Hautüberschuss irgendwie loszuwerden. Ja, das geht so schnell nicht.
Wobei das, glaube ich, ab einem gewissen Grad an Gewichtsverlust, also 30 plus Kilo, bei fast allen der Fall ist. Ne?
Genau.
Also
ich sage, das ist ein bisschen wie bei so einer Feinstrumpfhose. Ne? Die kannst du bis zu einem gewissen Grad immer wieder dehnen und dann schnallst sie zurück und da. Und wenn du sie mal zu stark strapazierst, dann bleibt sie halt auch so ein bisschen ausgeleiert. Und wenn du es zu oft machst, halt auch.
Ja, eine gute Metapher. Aber das stimmt tatsächlich, was du sagst. Wenn man nämlich zum Beispiel auch durch eine Krankheit, eine extreme Magen-Darm-Grippe oder so, schnell an Gewicht verliert, 3-4 Kilo, dann sieht das immer ungesund aus. Wenn man jetzt aber durch Umstellung der Ernährung schön über 2-3 Monate hinweg 3-4 Kilo verliert, dann sieht das ganz anders aus.
Ja, ne? Wobei so ein Magen-Darm-Infekt ist ja auch nicht gesund.
Da war man ja auch nicht gesund. Da sieht man auch so ein bisschen fahl
da
aus,
hat man
das stimmt.
Da sehr viel Wasser auch verloren, da kommt es zu einer Elektrolytverschiebung. Das ist einem dann anderweitig auch ins Gesicht geschrieben, das stimmt. Aber wenn wir aufs Gesicht jetzt gehen, dann sieht man, und das macht die, um jetzt Hashtag wieder zu bemühen, die Ozempic Faces auch so charakteristisch, es werden in unterschiedlicher Reihenfolge und Priorität unterschiedliche Fettkompartimente angegangen durch die Behandlung. Und das sind eben oft die, die im Gesicht Kontur geben und
Stabilität auch. Ne?
Und nicht, wo es nicht positiv ist, wenn die einsinken. Und das ist oft vor allem auch so dieses retroorbitale Fett, sodass die Augen dann so.
Retroorbital, also orbital also bedeutet den, immer ums Auge.
Hinter Auge. Dem Augapfel. Das, was unseren Augapfel auch so abpuffert. Also das, was dann plötzlich dieses so ganz geisterartig aufgerissen.
Adams Family mäßig.
Ja. Und das sieht man, also es ist natürlich auch so ein bisschen überstrapaziert medial, welche Hollywood-Stars da dann immer besonders dargestellt werden mit vorher, nachher. Aber das sieht man vor allem bei einigen der Männer, die unter diesen Ozempic Faces zu leiden scheinen, dass die einfach so ein bisschen hohläugiger aussehen.
Liegt das daran, dass Männer sich tendenziell, ich meine, wenn wir jetzt über Hollywood sprechen und die besagten Stars, klar, da weiß man auch sofort, was gemeint ist, wenn wir darüber sprechen. Und es ist ja auch bekannt, dass gerade die prominenten Damen sich gerne behandeln lassen. Und liegt es dann daran, dass die sich schon in ästhetischer Behandlung parallel befinden, dass man das bei denen weniger wahrnimmt als bei Männern, die sich da vielleicht noch nicht rangewagt haben? Weil das Verhältnis ist ja nach wie vor, also in USA wahrscheinlich ein bisschen anders als in Deutschland, aber hier so 15-85, maximal 20% Männer.
Ach, die Zahlen kenne ich jetzt gar nicht für die GLP-1-Patienten.
Nee, GLP-1 nicht, aber generell ästhetische Patienten.
Also wir hatten ja über die Männer gesprochen, das ist eine stark steigende Gruppe, aber du hast vollkommen recht, die sind sicherlich nicht in der Mehrheit diejenigen, die sich dann schon von Anfang an begleiten lassen. Also neben diesem Augenfett geht natürlich das Wangenfett und da auch oft eben dieses konturgebende Wangenfett sehr stark zurück. Und dann kommt es zu einem gar nicht so gesunden Gesicht. Und das aber von Anfang an mit Behandlungen zu begleiten, kann dazu führen, dass man das aufhalten kann, dass man genau diese negativen optischen Auswirkungen eigentlich ganz schön kompensiert und dass die Patienten, wir nennen das so ein bisschen begleitetes Gewichtsmanagement, dazu gehört übrigens beim Begleiten bei uns auch immer eine Analyse der Blutparameter, die wir immer regelmäßig abnehmen, nicht nur um die Nebenwirkungen zu monitoren, die möglichen, da kommen wir ja nachher extra drauf, welche Nebenwirkungen auftreten können, sondern auch die Stoffwechselparameter einfach immer im Auge zu behalten, die sich dann positiv entwickeln und dabei dann anzubieten, Maßnahmen zu flankieren, die diesen starken Gewichtsverlust nicht zu so einem sichtbaren Erschlaffen von Konturen führen lassen, weil du da einfach mit biostimulatorisch wirksamen Substanzen, seien das Polynukleotide oder nicht vernetzte Hyaluronsäuren, Polymilchsäure, Calciumhydroxylapatit, sehr schön die Fibroblasten einfach so ein bisschen auf Trab hältst. Die Fettzellen gehen zurück, aber die Fibroblasten produzieren weiter schön bindegewebige Strukturen, sodass dieser Elastizitätsverlust nicht so evident
ist. Wie ist es denn mit Energien? Also Energy-Based Devices, Radiofrequenz, Ultraschall und genau, so, kann man das auch einsetzen?
Das kombinieren wir ja meistens. Mhm. Ich sage immer, man muss an allen Schaltern eigentlich so ein bisschen versuchen, den Fibroblasten zu teasern oder zu triggern. Mhm. Und das tut man durch Energie und durch Zugabe von Substanzen. Durch mechanischen Stress, durch das Einspritzen wird der ja durch die Aufdehnung schon stimuliert, durch die Zugabe von Substanzen wie Polymilchsäure, Calciumhydroxylapatit oder Polynukleotiden wird zusätzlich stimuliert und durch Radiofrequenz, durch Mikroneedling, durch fraktionierte, nicht ablative Laserbehandlung kann man das Ganze noch synergistisch
und, glaube ich, auch Muskeltraining. Ne? Also das gilt vor allem auch für Ozempic, dem Body, den man hat, ne? Ja. Dass man parallel auch dranbleibt und Sport treibt und schaut, dass man so ein bisschen auch alles ein bisschen in Straffung kriegt. Man ist auch besser durchblutet. Aber man kann natürlich, es gibt ja auch verschiedene Gesichtsmuskelübungen und sowas, um das noch zu unterstützen.
Ja, also Face-Yoga oder solche Gesichtsmuskelübungen sind wir leider gar nicht so erfahren oder bin ich irgendwie
gar nicht
so drin in dem Business. Aber was sehr, sehr, sehr sinnvoll ist und sehr viel bringt und was wir machen, ist eine begleitende apparative Entstauungstherapie, Radiofrequenz und Magnetfeld unterstützte Verfahren zur Straffung und zur Muskelstimulation. Und so kommt es dann wirklich zu so einem gesunden Contouring. Das ist, finde ich, ein wichtiges Stichwort, weil es hat ja, und deswegen bin ich so eigentlich ein bisschen irritiert und fast auch ein bisschen verärgert über viele Kollegen, die das so generell verteufeln und die diese sehr nutzbringenden und wirklich gesundheitsförderlichen Aspekte der GLP-1-agonistischen Präparate so vernachlässigen oder so kleinreden und nicht die Vorzüge auch auf die Gesundheit der Patienten neben den ästhetischen Vorzügen in den Vordergrund rücken.
Vor allem die dauerhaften. Ne? Also das beugt ja auch gerade Krankheiten wie Diabetes vor, Typ 2, die man bekommt, wenn man übergewichtig ist im Laufe der Zeit irgendwann. Und das belastet ja auch alles unser Gesundheitssystem, aber es belastet vor allem den Menschen, der daran leidet, extrem.
Diabetes, Bluthochdruck, Hypercholesterinämie, alles so in dem ganzen Kontext, metabolisches Syndrom unter diesem Schirm firmierende Begleiterscheinungen werden positiv beeinflusst.
Jetzt haben wir ja erstmal über ästhetische Nebenwirkungen gesprochen. Nichtsdestotrotz ist ja alles, was gut wirkt, mit Nebenwirkungen, ernsthaften Nebenwirkungen behaftet. Was kann denn passieren? Und du sagtest ja auch gerade schon, es ist wichtig, dass diese Patienten internistisch begleitet werden oder also auch permanent mit Blutbild überwacht werden. Was kann denn passieren?
Ja, internistisch oder wirklich fachkundig, fachärztlich. Ich glaube, wir können das schon auch ganz gut einschätzen. Wir behandeln ja auch viele sehr kranke Patienten in anderem Kontext in der Dermatologie. Und es können schon durch einen Eingriff in den Stoffwechsel Phänomene auftreten, die man auch gut monitoren, also gut erkennen kann. Da geht es vor allem auch um die Bauchspeicheldrüse, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, Pankreatitis ist eine wirklich schwerwiegende Nebenwirkung, die sehr selten auftritt, aber die man unbedingt vorher erkennen muss. Dann ist das Auftreten von Gallensteinen beschrieben, aber auch durch die Veränderung des Hungergefühls und des Essimpulses, dieses Übelkeit einfach. Ja, Übelkeit und dann auch Reflux, der bis hin zur Aspiration führen kann. Das sind so beschriebene medizinische Begleiterscheinungen. Und dann natürlich die Folgen von doch der Dysbalance von bestimmten Nährstoffen. Und da ist ganz vorne zu nennen der Haarausfall. Also mit 7-10% Haarausfall ist das natürlich mehr als nur ein ästhetisches Begleit- oder Kollateralphänomen. Und es kommen etliche Patientinnen jetzt, die bei uns seit ein paar Jahren auf einem GLP-1-Rezeptoragonisten oder Antagonisten sind und sagen, sie hören jetzt auf, weil sie möchten nicht, dass ihre Haare noch weiter ausfallen, aber auch dagegen kann man gut gegensteuern.
Ich wollte gerade sagen, da kann man doch erstmal auch mit Ernährung und Supplements entgegenwirken, schon begleitend, oder? Wenn ich weiß, ich nehme weniger Nahrung auf, oder kann man das nur bedingt auffangen?
Ja, aber vor allem natürlich auch mit Verfahren, die die Haarfollikel, also die Haarwurzeln, die ja da sind, die sind nicht tot und die sind auch nicht vernarbt, sondern die können wieder
auferstehen.
Aus dem Schlaf geweckt werden, genau. Und das können wir sehr, sehr gut und auch sehr effektiv, zum Beispiel mit dem Einbringen von Polynukleotiden und PRP.
Also und, Eigenblut.
Ja, und Polynukleotide verweisen wir auf unsere Folge 4, die meistgehörte und meistgedownloadete Folge von unserem Podcast bisher, was ist dran am Hype, Polynukleotide? Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wie heilsam und wie wirksam die gegen verschiedene Formen des Haarausfalls sind. Und wir haben viele Patientinnen und Patienten, die unter Polynukleotiden einfach wieder ihre volle Haardichte zurückkriegen und das sehr schnell.
Okay, also die meisten Nebenwirkungen sind eher moderat, also wie jetzt die Übelkeit, die habe ich so von einigen, die die Abnehmspritze genommen haben, die haben das, die einen stärker, die anderen nicht. Das heißt nicht gleich, dass man eine Pankreatitis daraufhin entwickelt.
Nein, nein, nein. Und eine Pankreatitis bahnt sich auch nicht mit Übelkeit an, sondern vor allem mit sehr starken Schmerzen.
Nein, Schmerzen?
Sehr, sehr schmerzhafte Entzündung der Bauchspeicheldrüse.
Im Oberbauch dann?
Zieht oft so in den Rücken.
Okay.
Das sind wirklich signifikante Schmerzsymptome, die die Patienten beschreiben. Sollte man aber gar nicht so weit kommen lassen, weil man monitort eben auch die Pankreasparameter, also die Parameter, die für die Bauchspeicheldrüse ausschlaggebend sind und die Entzündungswerte.
Sprich, wie oft muss ich dann zu meinem Arzt gehen, ein Blutbild machen, um das zu überwachen? Also das kann man ja am Blutbild auch ablesen, glaube
wir
ich.
Wir verschreiben eine Packung immer nur mit einer Blutabnahme zusammen natürlich.
Mhm. Okay, gut. Also regelmäßig auch ganz große Warnung, gerade im Zeitalter, wo Medikamentenfälschungen immer mehr zunehmen. Ich sage nur unseriöse Produkte aus der Türkei, die man online bestellen kann. Lasst die Finger davon. Ja? Also bitte geht zum Arzt und lasst es euch verschreiben und holt es euch in der Apotheke, auch wenn es den einen oder anderen Euro günstiger ist, wenn man es online bestellt.
Ja, und nicht nur die Türkei. Also in den USA ist ja durch das Phänomen, dass, und das ist ja auch wirklich ein gesellschaftliches bedenkliches Phänomen, was man auch durchaus mal diskutieren muss, durch diese Verordnung für eine Lifestyle-Indikation ein wichtiges Diabetes-Medikament zu knapp geworden. Und dadurch hat die Zulassungsbehörde einen sogenannten Verknappungsnotstand deklariert. Das bedeutet in Amerika automatisch, dass das Patent gelockert ist und dass Pharmazeuten das nachbauen können und dürfen. Also okay. Das ist dann legal. Das ist aber dann kein Original. Und dann gab es jetzt im letzten Jahr sehr, sehr viele von diesen Compounded GLP-1-Produkten in Amerika. Die FDA hat es jetzt dann wieder quasi beendet, diesen Ausnahmezustand für beendet erklärt, sodass jetzt auch nur noch wieder die offiziell zugelassenen und FDA geklärten Verschreibungen.
Ist es denn, wenn ein Medikament nachgebaut wird, das musste ja dann relativ schnell auf den Markt kommen, ist es dann genauso sicher wie das Originalprodukt oder bestehen da auch Befürchtungen, dass es vielleicht noch mehr Nebenwirkungen haben könnte?
Nein, normalerweise muss natürlich jeder Nachbau, also bei Biologika-Medikamenten nennt man das Biosimilars und bei anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten Generika, ASS ist das Generikum von Aspirin. Das ist ja
da gibt es ja die Geheimnis. Werbung mit den Zwillingen.
Und
ne?
dann das muss man aber immer eine analoge Studie vorher nachweisen, die in allen Belangen zeigt, dass es dem Originator nicht unterlegen ist und auch nicht weniger sicher ist als der Originator. Aber in dem Fall eines solchen Ausnahmezustands, wenn man das mal so sagt, geht das eben auf diesem Fast Track. Deswegen ist es schon ein bisschen heikel, die ganze Geschichte.
Aber nichtsdestotrotz, bitte nicht online bestellen, sondern geht zum Arzt, holt euch ein Rezept, geht in die Apotheke, holt euch das Medikament.
Ja,
also das ist der Weg.
Und auch mit einer entsprechenden ärztlichen, sachkundigen Begleitung und nicht einfach nur mal so unterm Tisch, oder im Hinterzimmer, das ist schon, ist dann schon sehr bedenklich.
Okay, du hattest mir auch erzählt, Alexandra, dass du GLP-1 nicht nur bei Adipositas, sondern auch bei chronisch entzündlichen Hautpatienten, also zum Beispiel bei Psoriasis-Patienten einsetzt.
Ja, und zwar weiß man ja, dass das oft vergesellschaftet ist mit einer hohen Entzündungslast und diese Stoffwechselphänomene wie Bluthochdruck, Hypercholesterinämie gehen ja oft mit dieser hohen Entzündungslast einher. Und das, was wir so als metabolischen Symptomkomplex oder metabolisches Syndrom bezeichnen, ist sehr häufig bei Patienten mit einer schweren Schuppenflechte vergesellschaftet. Und wir sehen bei Patientinnen, die nur unzulänglich auf alle wirklich gängigen und auch wirksamen Therapien ansprechen, oft dann, dass es immer noch nicht gelingt, die Entzündung richtig zu kontrollieren.
Also die Entzündungswerte im Körper?
Ganz genau. Und damit dann auch die Entzündung in der Haut. Und solchen Patienten, wenn sie einen zu hohen BMI haben, wenn sie eben eine Tendenz zu einer Adipositas haben, wenn sie vielleicht einen leicht erhöhten Blutzuckergedächtniswert haben.
Also das muss schon auch gegeben werden. Du würdest jetzt keiner total schlanken Patientin,
Nein, das nicht. Sondern solchen, die ein metabolisches Syndrom bei einer Schuppenflechte haben, mit unzureichend kontrollierter Entzündung. Ich habe etliche, denen ich dann ein GLP-1, wenn ich das so abgekürzt nennen darf, verschreibe und eine wirklich signifikante Verbesserung des Hautzustandes mit einer Normalisierung der Entzündungswerte sehe. Ich habe Patientinnen, die behandle ich seit 15 Jahren mit verschiedenen sogenannten Biologika. Die hatten noch nie einen normalen Entzündungswert im Blut. Einer der klassischen ist das CRP, das C-reaktive Protein. Und unter einem GLP-1-Analogon erstmals in dieser Betreuungsphase normalisiertes CRP.
Spannend, das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich davon höre, weil also Psoriasis-Patienten, ich bin selbst betroffen, deshalb weiß ich das, gibt man Biologika, weil die ja eigentlich die Entzündungswerte unterdrücken oder hemmen sollten, ne? Aber dass das nicht immer der Fall ist und dass man dann, wenn man dieses metabolische Problem hat, das habe ich jetzt glücklicherweise nicht, GLP-1 geben kann, das finde ich sehr spannend.
Ja, das wird aber auch in den dermatologischen, auf den großen internationalen dermatologischen Fachkongressen sehr proaktiv diskutiert und Firmen wie eine große globale Herstellerfirma von einem dieser GLP-1-Präparate ist auch Herstellerfirma von einem relevanten Biologikum, was für Schuppenflechte und Neurodermitis zugelassen ist. Und die untersuchen das auch ganz systematisch schon, die positiven und nützlichen Effekte.
Also man muss es immer mit Bedacht einsetzen, diese Kombination.
Man muss mit Bedacht immer einsetzen, aber geht so weit zu überlegen, ob man bei vielen Patienten sich sogar so ein sogenanntes Biologikum erstmal spart, weil man primär erstmal mit einem GLP-1 versucht, das mit dem metabolischen Aspekt zu regulieren, die Entzündung soweit zu reduzieren und dann auf ein Biologikum unter Umständen verzichten kann.
Oder zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht umsteigt, wenn sich das metabolische Problem
reguliert. Soweit ist man natürlich von den Daten überhaupt noch nicht.
Spannend, also das ist ja auch ein Ausblick, ne? Also
absolut, und deswegen, das ist mir so wichtig, deswegen ist es nichts, was wir aus verschiedenen Fachrichtungen generell irgendwie verteufeln oder abtun sollten und unter dieser Rubrik Lifestyle einfach abhaken und uns da so ein bisschen drüber erhaben fühlen, sondern man muss sich schon sehr gut überlegen, dass man Patienten da, was ihre langfristige Gesundheit angeht, auch was vorenthalten könnte, wenn man ihnen das verweigert.
Also wenn ich jetzt nochmal alles kurz zusammenfasse, ist in deinen Augen ein GLP-1 eine große Chance und zukunftsträchtig und das nicht nur in der Gewichtsabnahme. Wie würdest du das zusammenfassen?
Absolut. Es ist im Gesundheits- und Gewichtsmanagement von unseren Patienten, auch wenn wir sehr ästhetisch, durch die ästhetische Brille uns ästhetisch fokussiert behandeln, ein relevanter Baustein.
Okay, und aber es gibt natürlich auch immer Obachts, wie ich immer so gerne sage. Also lass dich begleiten, guck dich an, lass dich auch ästhetisch begleiten, weil man möchte ja, wenn man so viel Gewicht abgenommen hat, sich eigentlich total wohlfühlen in seinem Körper. Das ist ja immer so ein bisschen die Krux an der Sache. Und manchmal, auch nach professionellen Magenbandoperationen oder so, sind die Patienten im Nachgang sehr unglücklich, weil sie eben diese Hautlappen haben, weil sie eben nicht mehr frisch aussehen, ne? Was sie vorher mit einem sehr prall gefüllten Gesicht, keine Falten etc.
Ja. Und dann ist es besser, man begleitet es, als man im Nachhinein dann die Schadensbegrenzung. Ne?
Ja, absolut. Ja, das war wieder ein spannender Ausflug und ich habe wieder was dazu gelernt.
Ja, ich glaube, es ist unsere spannend und bleibt spannend.
Follower haben auch sehr viel dazu gelernt. Ja, ist ein super spannendes Thema, an dem bleiben wir natürlich dran.
Da bleiben wir dran.
Wir erheben ja auch, ich arbeite ja auch für eine große Fachgesellschaft, die jährlich eine Statistik rausbringt und da hat man eben auch festgestellt, schon in einem kleinen Sneak Peek im Sommer, da gucke ich schon immer in die Zahlen rein und die Straffungsoperationen haben tatsächlich zugenommen. Also das ist auch darauf zurückzuführen, dass viele Menschen endlich viel Gewicht verlieren können mit professioneller Unterstützung, die es vorher einfach nicht geschafft haben. Und dann eben mit den Nachwehenkämpfen.
Operationen, aber auch ganz klar die nicht invasiven Skin-Tightening-Verfahren erleben bei uns gerade wirklich Hochkonjunktur.
Auch Facelifts. Also Facelifts sind auch signifikant. signifikant gestiegen. Also dass die Menschen sich dann chirurgisch nochmal strafen
lassen.
Ja,
das hat sicherlich auch mit anderen Dingen zu tun, auch mit
Trends.
Rumors und Trends und
absolut.
Befürchtungen.
Ist ja immer ein Konglomerat aus verschiedenen Dingen.
Genau.
Also wir bleiben auf jeden Fall am Thema dran, das muss man beobachten, weil wir haben ja eingangs gesagt, das hat seinen Peak noch nicht erreicht. Also
Bei weitem noch nicht.
Ja. Ich denke, da wird noch einiges gehen. Und kleine Frage, so mäuschenmäßig, kommen denn zu dir auch viele eigentlich schlanke Patientinnen und Patienten, die sagen, verschreib mir doch bitte mal die Spritze. Ich möchte gern Gewicht verlieren, aber ich habe keine Disziplin. Passiert
eigentlich
eher selten.
Nicht. Ja. Also nicht bei uns, das ist nicht unsere. Also aber ich glaube, wir ziehen auch nicht so dieses Patienten an.
Mhm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja, ich glaube, jeder weiß, dass wir immer sehr genau nachfragen und sehr genau hingucken. Und deswegen
und nicht einfach leichtfertig irgendwas
Ja, und vor allem auch nicht so per Post oder per E-Mail, ohne dass wir die Patienten gesehen haben und dass wir wirklich Blut abgenommen haben.
Perfekt, super, liebe Alexandra. Das war wirklich wieder eine schöne Folge.
Ja, und die nächste Folge ist ja dann ein sehr, sehr hautlastiges, wirklich genuin hautlastiges Thema, was wir uns ausgesucht haben.
Das aber sehr, sehr viele Menschen da draußen betrifft. Es geht um Akne, unreine Haut, Narben und deren Behandlung.
Genau, und weil Akne und unreine Haut eben bei weitem nicht nur ein Problem der Pubertät ist, sondern weit darüber hinaus, wollen wir uns dem dann in einer eigenen Folge widmen. Freue ich mich schon drauf.
Ich mich auch. Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.